Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Tom Funke, schön, dass Sie zuhören. Der EU-Rechnungshof ist alarmiert. Die EU könnte die selbst gesteckten Ziele für saubere Meere bis 2030 verfehlen. Wir berichten. Wer ab April ins Vereinigte Königreich reisen will, muss dafür eine elektronische Reisegenehmigung beantragen. Wie das geht, erfahren Sie gleich. Zudem schauen wir genauer auf gefährliche Raucharomen und im Verbrauchertipp klären wir, was Hinterbliebene bei einer Haushaltsauflösung nach dem Tod eines Angehörigen beachten sollten. Blicken wir zunächst aber nach Brüssel. Saubere Meere ab oder bis 2030, das ist das ehrgeizige Ziel der EU. Doch ein neuer Bericht des Europäischen Rechnungshofs zeigt, davon sind wir noch weit entfernt, denn immer noch tritt oft im ganz normalen Betrieb Öl aus, werden Abfälle unsachgemäß entsorgt oder Fischereiausrüstungen im Meer zurückgelassen. Woran die Ambitionen der EU bis jetzt zu scheitern drohen, berichtet unsere Brüssel-Korrespondentin Thile.
Wege, das Meer zu verschmutzen, gibt es viele. Zum Beispiel können Container in einem Sturm von einem Frachtschiff fallen. Kreuzfahrtschiff-Passagiere können Abfälle von Bord werfen. Und auch Fischernetze oder Plastiktüten, die im Meer umhertreiben, sind nicht nur für Fische, sondern Küstenbewohner und Urlaube immer wieder ein Ärgernis. Mehr als 80% des Mülls aus dem Meer besteht aus Plastik.
Lost fishing gears.
Verlorene Fischereiausrüstung verursacht Plastikverschmutzung. 16% der an Stränden gefundenen Liter stammen aus dem Meer, meist aus der Fischerei. Wir haben festgestellt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die Verstöße angemeldet haben, die verloren gegangenen Fanggeräte auch wiedergefunden haben.
So der Prüfer vom Rechnungshof, Nikolaus Miljones. Um gegen die Plastikfluten vorzugehen, hat die EU ihre Gesetze verschärft. 10 Jahre lang hat der Rechnungshof die Maßnahmen zum Schutz der Meere geprüft und nun die Ergebnisse in dem Sonderbericht veröffentlicht. Im Fokus stand die Meeresverschmutzung durch Schiffe. Vor allem die Müllbelastung in französischen und deutschen Gewässern wie der Nord- und Ostsee standen im Fokus der Untersuchung. In beiden Gewässern herrscht reger Schifffahrtsbetrieb. Noch etwa 5 Jahre bleiben noch bis zum Ziel der EU, den Müll in EU-Meeren zur Hälfte zu verbannen. Bis zum Jahr 2050 soll Plastikmüll sogar komplett verschwinden. Bei der Frage, ob das Jahr 2050 überhaupt noch realistisch einzuhalten sei, kommt Miljones ins Straucheln.
The ambition, of course, is,
das Ziel ist natürlich, das Ziel ist sehr ehrgeizig. Wir glauben, wir stellen fest, dass es noch viel zu tun gibt, um dieses Ziel zu erreichen.
Innerhalb von circa 10 Jahren hat die EU über 216 Millionen Euro in Projekte gegen Meeresverschmutzung investiert. Die Summe ist neben Forschungsprojekten hauptsächlich in Abfalleinrichtungen an Häfen und Sammelstellen von Fangnetzen geflossen. Das Fazit des Sonderberichts fällt insgesamt durchwachsen aus. Im Grunde gingen die Gesetze in die richtige Richtung, aber die Anwendung hinke hinterher. Die Schwachstellen benennt Jutta Paulus, Grünen-Abgeordnete im Europäischen Parlament.
Die Mitgliedstaaten könnten sehr viel stärker auf die Unterstützung der EMSA, das ist die Europäische Behörde für die Sicherheit auf den Meeren, die sich aber eben auch mit Meeresverschmutzung beschäftigt, zurückgreifen. Die EMSA bietet beispielsweise Satellitendaten, sie bietet Überwachungsschiffe, sie bietet Messgeräte und die Mitgliedstaaten nehmen das leider nur unzureichend in Anspruch. Das wäre ein großer Hebel, um die Situation zu verbessern.
Auch der Rechnungshof empfiehlt dringend Nachbesserungen in Form von strengeren Kontrollen. Ohnehin seien die Bußgelder zu niedrig, um Akteure ernsthaft abzuschrecken. Prüfer Miljones.
Die Kommission ist daran gescheitert, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Wir haben 4 Projekte untersucht. Die Projekte haben nicht dazu beigetragen, dass die Verschmutzung durch Schiffe zurückgegangen ist.
Eine entscheidende Schwachstelle führt Paulus aus.
Ein weiterer Punkt ist, dass Sanktionen häufig nicht unbedingt wirken, entweder weil sie zu niedrig sind oder weil sie gar nicht erst erhoben werden, weil Mitgliedstaaten beispielsweise vielleicht große Reedereien nicht vergrätzen möchten.
Damit die Kein-Müll-im-Meer-Zielvorgabe zu 2050 überhaupt noch einzuhalten ist, müssten Verantwortliche tatsächlich mit Sanktionen belegt werden. Der Bericht zeigt, dass weder die EU-Kommission noch die Mitgliedstaaten einen Überblick über die Mittel haben, die zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung eingesetzt werden. Und sie weiß auch trotz Erhebungen nicht, wie viel Öl, Schadstoffe und Abfälle tatsächlich insgesamt durch Schiffe ins Meer gelangen oder wer die Verschmutzer seien. Mit ihren aufgestellten Zielen scheint die EU in trüben Wassern zu fischen.
Thiele berichtete. Ab Anfang April benötigen deutsche Staatsbürger eine elektronische Reisegenehmigung, kurz ETA, fürs Reisen ins Vereinigte Königreich. Diese Regelung gilt für alle privaten und geschäftlichen Reisen nach England, Schottland, Wales und Nordirland. Diese Genehmigungen können ab heute elektronisch über die UK ETA App beantragt werden. Umgerechnet kostet das 12 Euro und Gabi Biesinger hat weitere Informationen.
Einfach mal last minute einen Flug für einen Kurztrip nach London buchen, war bisher kein Problem. Aber in Zukunft wird das für Reisende aus einer ganzen Reihe von Ländern nicht mehr so einfach möglich sein, erklärt Anwältin Elaine McIlroy in der Videosprechstunde ihrer Kanzlei Brodies, die zum Thema Einwanderungsfragen berät.
Lots of nationalities have been used to just jumping on a plane and booking last minute are now going to have to take some steps in advance of travel.
Auch deutsche Staatsbürger müssen künftig eine elektronische Reisegenehmigung, kurz ETA, beantragen, bevor sie in den Flieger ins Vereinigte Königreich steigen. Und wer sich nicht rechtzeitig darum kümmert, das Dokument für eine Reise auf die britische Insel ab dem 2. April zu beantragen, darf nicht mitfliegen, warnt McIlroy. Die Fluggesellschaften oder Fährbetreiber werden beim Check-in prüfen, ob eine gültige ETA vorliegt. Wenn sie jemanden ohne ETA mitnehmen, müssen sie im Zweifel Strafen zahlen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die ETA nur zum Antritt der Reise ins Vereinigte Königreich die Erlaubnis erteilt. Die Erlaubnis zur Einreise ins Land erfolgt weiterhin an der Grenzkontrolle nach der Landung. Dort muss der gültige Reisepass, der mit der ETA verknüpft ist, vorgelegt werden. Der Hintergrund für die Einführung der Electronic Travel Authorization ist, dass die Briten ihren Grenzverkehr komplett digitalisieren und sicherer machen möchten.
The ETA is part of the UK's plans to strengthen and digitize the UK border and immigration system.
Im Rahmen der ETA-Anträge werden Sicherheitsüberprüfungen der Reisenden vorgenommen, um missbräuchliche Einreise zu verhindern.
The UK immigration system.
Personen, die das Vereinigte Königreich als Bedrohung sieht, sollen gar nicht erst auf die Insel gelangen, sondern schon vor Reiseantritt abgewiesen werden. Das britische Innenministerium erklärt in kurzen Videos, wie man die ETA beantragt. Das geht online oder über die ETA-App, die man kostenlos runterladen kann.
To get started, visit gov.uk on your smartphone or you can go directly to the UK ETA app.
Die ETA wird in der Regel innerhalb von 3 Werktagen ausgestellt, kostet 10 Pfund, etwa 12 Euro und erlaubt mehrfache Reisen ins Vereinigte Königreich für einen Aufenthalt von bis zu 6 Monaten innerhalb von 2 Jahren. Nicht nur Touristen, sondern auch Geschäftsleute, Kurzzeitstudierende und Transitreisende benötigen eine ETA.
Your stay must be shorter than 6 months and could include tourism or visiting family and friends, transit, business. And short-term study.
Anwältin Elaine McIlroy, die mit ihren Videosprechstunden vor allem Unternehmen erreicht, hält es für wichtig, möglichst breit darüber zu informieren, dass man eine ETA rechtzeitig beantragen muss, denn für viele käme das überraschend.
There's quite a lot of people that don't know that this is coming, so raising that awareness within your business is important.
Die ETA ist übrigens keine einseitige Maßnahme der Briten gegenüber der EU, sondern die Europäische Union ist dabei, etwas Ähnliches einzuführen, genannt EES Entry-Exit System. Der Start von EES wurde immer wieder verschoben, soll jetzt aber doch noch in diesem Jahr erfolgen. Und dann müssen alle Nicht-EU-Bürger, einschließlich der Briten, EES-Dokumente beantragen, wenn sie in die EU, etwa nach Deutschland, reisen wollen.
Wie sie ab April ins Vereinigte Königreich einreisen, darüber informierte Gabi Biesinger. Es ist wohl ein Anblick, der zukünftig häufiger zu sehen sein wird. Skigebiete ohne natürlichen Schnee in den Alpen. Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben jetzt analysiert, wie die Skiorte darauf konkurrieren. konkret reagieren? Über 180 Skigebiete in Deutschland und Österreich wurden dabei berücksichtigt. Die Analyse zeigt, Hightech und Kunstschnee werden immer wichtiger. Es wird aber auch deutlich, dass österreichische Skigebiete längst in anderen Dimensionen agieren und ein internationaleres Publikum anziehen. Doch wie lange ist es noch sinnvoll und machbar, mit Technik gegen die Klimakrise zu kämpfen? Simon Wirz wagt eine Antwort.
Spitzingsee, Parkplatz der Stümpflingbahn. Ein kleines Skigebiet, etwa eine Stunde Autofahrt von München. So oft sie kann, ist Morlin Friese hier mit ihren Kindern auf der Piste.
Ich hab die Saison ist gut. Also wir sind seit Dezember sind wir gefahren.
Können wir nur schätzen.
Wir fahren bestimmt dreimal die Woche. Und ich habe
Friese ist Vorsitzende des Skiclubs Miesbach und Stadträtin für die Grünen. Sie kennt das Skigebiet am Spitzingsee seit ihrer Kindheit, hat alle Veränderungen miterlebt.
Ja, hier hat man irgendwann einen neuen Sessellift gebaut. Der Rosskopflift hat sich modernisiert.
Seit den Nullerjahren wurde das Skigebiet Spitzingsee grundlegend modernisiert. Rund 20 Millionen Euro investierten die Betreiber. Peter Lorenz war 21 Jahre lang Geschäftsführer.
Der Skifahrer ist schon sehr anspruchsvoll geworden. Unsere Kollegen in der Schweiz und in Österreich haben es ja vorgemacht.
Im Vergleich mit Bayern sind viele Skigebiete in Österreich davongezogen. Das zeigt eine neue Datenauswertung des BR. Die berücksichtigt mehr als 180 Skigebiete, knapp ein Fünftel davon in Bayern. Quelle sind Skiathleten des ADAC, bis zurück ins Jahr 1986. Ein Ergebnis? In Bayern sind die Liftkapazitäten seit 1993 um 15% gestiegen. Im benachbarten Tirol sind es dagegen 76%. In Meierhofen im Zillertal können die Bahnen pro Stunde fast fünfmal so viele Menschen transportieren wie am Spitzingsee. Beides sind durchschnittlich große Skigebiete für ihre Region. Meinrad Wilfling, Vorstand der Meierhofener Bergbahnen.
Wir sind eine kapitalintensive Branche, das ist ein laufender Prozess. Das heißt, man muss da immer dranbleiben.
Auch in Bayern wird in den Skitourismus investiert. Die Staatsregierung fördert den Ausbau und die Modernisierung von Bergbahnen in kleinen Skigebieten. Fast 100 Millionen Euro an öffentlichen Geldern wurden seit 2009 ausgezahlt. Klaus Holleczek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Landtag.
Der Schnee gehört zum Wintertourismus. Wir unterstützen natürlich auch alles, was weggeht vom reinen Skifahren. Aber das Skifahren ist immer noch ein zentraler Bestandteil.
Die Investitionen fließen auch in Anlagen zur künstlichen Beschneiung, sprich Schneekanonen und Speicherseen. 19 bayerische Skigebiete haben davon profitiert. Kritik kommt von Naturschutzverbänden und dem Deutschen Alpenverein. Der DAV spricht von einer nicht nachhaltigen und fehlgeleiteten Investition. Morlin Friese, Vorsitzende vom Skiclub Miesbach, sieht das ähnlich und sich selbst in einem Dilemma.
Ich finde es tatsächlich nicht mehr gerechtfertigt, muss ich ganz hart sagen, obwohl mein Herz schlägt fürs Skifahren. Aber gesellschaftlich, finde ich, gehören die öffentlichen Gelder zu Förderungen, was für alle frei zugänglich ist. Und da gehört Skifahren nicht mit dazu.
Ein weiteres Ergebnis der aktuellen BR-Datenauswertung. Schon in den 80ern waren in Österreich bereits über ein Drittel der Skigebiete künstlich beschneit. In Bayern zog der Ausbau der Beschneiung erst ab Mitte der 90er an. Heute gibt es fast überall Kunstschnee. Skiclub-Vorsitzende Morlin Friese hat Verständnis dafür, dass künstliche Beschneiung für Skigebiete überlebensnotwendig geworden ist. Trotzdem sieht sie die Entwicklung kritisch, gerade mit Blick auf die Klimakrise.
Kann man sinnvoll mit investieren und mitgehen und wann holen einen die Temperaturen tatsächlich ein? Weil man kann auch bei erhöhten Temperaturen, da kann man nicht Schnee machen.
Simon Wirz berichtete, Raucharoma, das klingt erstmal harmlos nach leckerem Grillgeschmack und würzigen Räuchernoten. Doch Raucharoma ist in extrem vielen Fertigprodukten enthalten, also in hochverarbeiteten Lebensmitteln mit langen Zutatenlisten. Und Sie ahnen es, Raucharoma ist der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Manche werden lieber darauf verzichten wollen, Daniela Siebert erklärt warum.
Es sind erstaunlich viele Lebensmittel, die Raucharoma enthalten können. Rauchmandeln, da kann man noch drauf kommen. Aber dann Knabbergebäck verschiedenster Art, diverse Sorten von Fertigsoßen, besonders die, die beim Grillen genutzt werden, Fertigsuppen und Eintöpfe. Damit ist die Liste noch längst nicht erschöpft. Judith Schröro von der Verbraucherzentrale Berlin.
Raucharoma finden wir in allen Lebensmitteln, die nicht geräuchert wurden, aber die trotzdem ja einen rauchigen Geschmack haben, wie zum Beispiel in Grillsoßen oder auch in Chips, in Snacks, in Gewürzen oder eben auch veganen Fleischalternativen. Aber eben auch in Fisch, Fleisch und Käse, die eben mit Raucharoma versetzt wurden.
Raucharoma ist ein komplexes Produkt und hochreguliert. Gleich mehrere EU-Verordnungen machen Vorschriften dafür. Trotzdem haben Raucharomen ihre Unbedenklichkeit eingebüßt. Denn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat 8 in der EU zugelassene Raucharomen untersucht und warnt nun. Zitat:
Basierend auf den verfügbaren wissenschaftlichen Daten konnten die Experten für die 8 Raucharomen Bedenken zu ihrer Gentoxizität nicht ausräumen. Gentoxizität ist die Fähigkeit einer Chemikalie, das Erbmaterial in den Zellen zu schädigen. Veränderungen oder Mutationen der genetischen Informationen in einer Zelle können das Risiko für Krebs oder Erbkrankheiten erhöhen. Für diese Art Giftigkeit kann man keinen sicheren Schwellenwert definieren.
So die Behörde auf Deutschlandfunk-Anfrage. Welche Stoffe genau diese industriell hergestellten Raucharomen gesundheitlich so riskant machen, erklärt Verbraucherschützerin Judith Schrüro.
Raucharoma gilt als ungesund, weil da gesundheitsschädliche Stoffe drin enthalten sind, nämlich sowohl Furane, die erbgutschädigend sind, als auch PAX, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die sowohl krebserregend sind als auch erbgutschädigend sein können.
Aufgrund der neuesten EFSA-Analyse wurde die Zulassung für die untersuchten Raucharomen in der Europäischen Union nicht verlängert. Das bedeutet aber nicht, dass Produkte, die sie enthalten, sofort aus den Lebensmittelläden verschwinden.
Sondern es gelten lange Übergangsfristen. Also für Soßen, Suppen, Gewürze und Snacks gilt eine Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2026. Und für Fisch, Fleisch und Käse, welches mit Raucharomen versetzt wurde, gilt sogar eine Übergangsfrist bis 2029, also noch ganz schön lange.
Wer sich ab sofort vor den Gesundheitsrisiken durch Raucharoma schützen will, hat aber Möglichkeiten. Denn diese Zutat muss auf der Zutatenliste der Produkte genannt werden. Die man schon hat, muss man dann gegebenenfalls entsorgen. Ein Rückgaberecht gäbe es nicht, so Judith Schrüro. Und im Geschäft muss man einfach die Zutatenliste nach dem Stichwort durchsuchen und dann eventuell auf den Kauf verzichten. Wer die Sache rund machen will, hält sich aber auch mit traditionell handwerklich geräucherten Lebensmitteln zurück und überprüft seine Technik beim Grillen.
Auch beim traditionellen Räuchern oder eben auch beim Grillen zu Hause können eben gesundheitsschädliche Stoffe entstehen, die sogenannten PAX. Das heißt, auch da ist es besser, weniger ist mehr und da auf eine schonende Zubereitung achten und am besten eben viel abwechslungsreich essen.
Denn wer aus Sorge um die eigene Gesundheit auf die fertige Barbecue-Soße zum Grillfleisch verzichtet, weil Raucharoma drin ist, sollte auch kein Fett vom Fleisch in die heiße Grillkohle tropfen lassen. Auch dabei entstehen die ungesunden, polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe, die als Rußpartikel dann die Speisen kontaminieren können.
Daniela Siebert über gefährliche Raucharomen. Und bleiben wir im weitesten Sinne bei Lebensmitteln. Reis ist in Japan ein Grundnahrungsmittel, wie bei uns Kartoffeln. Doch in den vergangenen Monaten erreichten die Reispreise ungeahnte Höhen. Von einer Reiskrise ist in Japan die Rede. Die Regierung zapft erstmals in der Geschichte des Landes den Reisvorrat an. Die Menschen sind verunsichert und es gibt sogar Berichte über Panikkäufe. Wird das Grundnahrungsmittel der Japaner bald zum Luxusgut? Thorsten Ifland berichtet.
Es ist nicht irgendwas, das in den vergangenen Monaten teurer geworden ist. Es ist Japans weißes Gold. Reis. Grundnahrungsmittel, Statussymbol, Stolz einer ganzen Nation. Und deshalb emotionalisiert es die Menschen. Reis ist für Japaner wie die Luft zum Atmen. Ist alles normal? Sind die Preise stabil? Nimmt man ihn kaum wahr? Aber ändert sich plötzlich was, gerät man schnell in Panik. Sagt Reismeister Ichiro Kokubo. Ich betreibe diesen Laden seit 60 Jahren und habe solche Preise noch nie gesehen. Reishändler Tsuyoshi Noda ist ratlos. Es ist was ins Rollen gekommen im Reisland Japan. Panikkäufe im vergangenen Sommer, inzwischen Preisanstiege von 70-80%. Japanischer Reis ist zum Spekulationsobjekt geworden. Die Regierung sieht sich sogar gezwungen, erstmals in der Geschichte des Landes ihren Reisvorrat anzuzapfen. Eigentlich ist das nur für den absoluten Notfall vorgesehen, etwa bei Naturkatastrophen. Wir reden von zunächst 210.000 Tonnen. Wenn nötig, bin ich aber bereit, diese Menge zu erhöhen, erklärt Landwirtschaftsminister Taku Eto und beruhigt. Die Bauern haben genug Reis angebaut. In Japan gibt es definitiv genug Reis, um den Bedarf zu decken. Aufgrund von Problemen im Vertrieb wird der Reis jedoch den Verbraucher nur zu hohen Preisen angeboten. Die hohen Preise, also nur ein logistisches Problem. Kimio Inagaki kennt sich in der japanischen Lebensmittel- und Landwirtschaftsbranche bestens aus. Er sagt, viele Bauern verkaufen ihren Reis mittlerweile direkt an ihre Kunden. Außerdem erschwert der Klimawandel den Reisanbau, die Qualität wird schlechter. Aber auch die strenge Kontrolle des Reisanbaus ist ein Teil des Problems. Japans Reispolitik ist so konzipiert, dass es Vorteile gibt, wenn andere Dinge als Reis produziert werden. Es gibt zum Beispiel viele Subventionen für Futterreis. Für Bauern, die essbaren Reis produzieren wollen, gibt es die nicht. Dieses Verhältnis sollte das Landwirtschaftsministerium ändern. Einfach billigere Produkte aus dem asiatischen Ausland zu importieren, das verbietet der japanische Stolz. Geht die Preisentwicklung aber so rasant weiter, ist die Bezeichnung weißes Gold nicht mehr weit hergeholt.
Thorsten Iffland über den Reispreisschock in Japan.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, bleibt oft nicht nur die Trauer, sondern auch eine große Aufgabe. Die Haushaltsauflösung. Was tun mit all den Dingen, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben? Was wird behalten, was weggegeben? Und wie geht man mit den vielen Erinnerungen um, die an diesen Gegenständen hängen? Neben der emotionalen Belastung spielen auch ganz praktische Dinge eine Rolle. Wohin mit den Sachen? Und welche Unterstützung gibt es, wenn einem das alles zu viel wird? Viola Gräfenstein hat sich das Thema genauer angeschaut.
Für Christiane Limper aus Flensburg waren die letzten Jahre nicht einfach. Erst verstarb ihr Vater, dann ihre Mutter. Mit ihr wohnte sie 10 Jahre lang im Elternhaus. Die freischaffende Künstlerin ist noch immer dabei, Dinge zu sortieren und zu entsorgen.
Jetzt ist hier so eine Sammlung von Sammeltassen, eine Porzellaneule und ein Schwan. Also da das hier auch alles Sachen sind, die so auf meine Großeltern noch zurückgehen.
Die größte Hürde? Die Erinnerungen. Auch Christiane Limper wird immer wieder davon eingeholt.
Kleidung fand ich zunächst mal sehr schwierig und nach einem Dreivierteljahr fand ich dann das mit der Kleidung irgendwie plötzlich dann auch schön, Erinnerungsstücke von meiner Mutter auch zu tragen und konnte andere Sachen dann auch gut weggeben.
Zum Beispiel zu Nachbarn, Freunden oder einer Wohlfahrtsorganisation. Neben der Planung einer Haushaltsauflösung spielen auch die Kosten eine große Rolle, wenn ein professionelles Unternehmen dabei helfen soll. Dabei hilft ein genauer Blick auf die Faktoren, die den Aufwand bestimmen, sagt Stefan Schenkel von der Firma Rümpelmeister.
Von der Grundfläche, von den Laufwegen, wie weit muss man laufen, bis man wirklich zum Container kommt, beziehungsweise zum Fahrzeug. Es gibt Wohnungen, die sehen auf den ersten Blick aus wie normal eingerichtet, aber da sind halt alle Schränke komplett voll und dann holt man da auch ganz schnell mal 2-3 Tonnen aus so einer Wohnung raus. Ich sag mal, bei 2000 Euro für eine normale Wohnung starten wir schon. Und nach oben gibt es keine Grenze.
Damit keine wichtigen Dinge bei einer Haushaltsauflösung verloren gehen, rät Stefan Schenkel, zunächst alle wichtigen Dokumente zu sichten.
Ja, das heißt, gibt es Unterlagen, die wichtig sind, Versicherungspolicen, ganz klar dokumentieren. Und dann kann man das auch nachher vor Gericht dann nochmal beweisen und hat dann auch was in der Hand.
Haushaltsauflösungen sind auch emotional belastend. Professionelle Unterstützung kann helfen, den Druck zu verringern, sagt Marion Lücke-Schmidt vom Bundesverband für Trauerbegleitung.
Wenn Sie feststellen, dass Sie in Ihrer Umgebung keinen Austausch mehr finden zu Ihrem Thema, dann ist es einfach gut, mit einer Trauerbegleitung in Austausch zu gehen. Oder auch, und da muss ich sagen, sind Trauergruppen einfach ganz hervorragend, weil in den Trauergruppen ist das natürlich auch Thema. Ne? Trauerbegleitung gibt es mittlerweile einige Angebote im Online-Chat und da können Sie dann 24 Stunden am Tag Fragen rein, also in den Austausch gehen.
Damit es gar nicht erst zu überfordernden Situationen bei Haushaltsauflösungen kommt und um Klarheit zu erhalten, gibt es sogenannte Letzte-Hilfe-Kurse. Kurse.
Da geht es einfach um die Baustelle, was mache ich am Lebensende? Also geht es um Testament, aber auch, wie gehe ich mit meinen Dingen um?
Der Kurs wird in vielen Städten von Vereinen für Interessierte zum Teil kostenlos angeboten. Auch Christiane Limper ist froh darüber, in der ersten Zeit eine Unterstützung gehabt zu haben.
Also meine Mutter hatte eine Seniorenassistentin, die sie sehr nah begleitet hat. Die hat mir geholfen bei den sehr persönlichen Sachen. Die erste Idee, die ich sehr schön fand, war, sich eine Erinnerungsbox zu suchen. Meine Mutter hatte so eine goldene Lupe, mit der sie immer gelesen hat. Und das fand ich irgendwie auch schön, die dann aufzubewahren.
Das war der Verbrauchertipp von Viola Gräfenstein. Und das war Umwelt und Verbraucher an diesem Aschermittwoch mit mir, Tom Funke. Bleiben Sie aber unbedingt dran. Hier folgen gleich Nachrichten und danach die Information am Mittag mit Tilko Kries. Themen da, wie Union und SPD zukünftig die Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur regeln wollen.